SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Rendezvous mit diesen Themen. Die Post aus Athen ist in Brüssel angekommen. Griechenland verspricht den Europartnern umfassende Reformen und macht Zugeständnisse. Es funktioniert nicht so recht mit der Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene. Nun fürchtet der Verein Alpenschutz um seine lang erkämpften Ziele. Russlands Präsident Putin sagt, er wolle keinen Krieg mit der Ukraine. Wir fragen, kann man ihm glauben? Und sich selber verwirklichen, statt die Karriereleiter zu erklimmen. Eine junge Generation stellt die Arbeitswelt auf den Kopf. Darüber sprechen wir im Tagesgespräch um eins. Im Studio heute Brigitte Kramer. Um weitere Gelder der EU zu erhalten, musste Griechenland Reformvorschläge nach Brüssel schicken. Diese Liste ist heute gerade noch fristgerecht eingetroffen. Ich habe den SRF-Korrespondenten Sebastian Ramspeck in Brüssel gefragt. Die Liste ist noch nicht offiziell publiziert. Wissen Sie schon etwas über den Inhalt?
Ja, seit rund einer Stunde zirkuliert hier in Brüssel unter Journalisten eine Kopie der Reformliste von Alexis Tsipras. Und was schon seit Tagen bekannt ist und niemanden überrascht, die neue griechische Regierung will die Steuerhinterziehung und den Zigarettenschmuggel rigoros bekämpfen. Das soll zusätzliche Milliarden in die Staatskasse spülen. Aber die Liste enthält eben auch Elemente, die nicht auf der Linie von Tsipras liegen, die zeigen, dass er gegenüber der EU massive Zugeständnisse machen muss. Zum Beispiel soll es in Griechenland in Zukunft weniger Frühpensionierungen geben.
Am Nachmittag nun wollen die Eurofinanzminister die Liste beraten. Sehen Sie da noch größere Hürden?
Ja, noch ist die Telefonkonferenz der Finanzminister nicht offiziell einberufen worden. Zuerst muss zum Beispiel auch noch die Europäische Zentralbank grünes Licht geben. Die Chancen, dass die Minister die Liste heute absegnen werden, dürften aber nicht allzu schlecht stehen, zumal es sich ja nur um eine erste Fassung handelt, die in den kommenden Monaten konkretisiert werden muss. Und erst dann kann Geld fließen. In Brüssel hoffen viele vor allem darauf, dass der schwierige, der umstrittene Kompromiss vom vergangenen Freitag nun nicht in letzter Minute scheitert.
Informationen von Sebastian Ramspeck, SRF-Korrespondent in Brüssel. Und nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Yvonne Lambricker.
Jedes Jahr rollen zu viele Lastwagen durch die Schweizer Alpen. Dies verletze die Verfassung, heißt es in einem Rechtsgutachten des Instituts für Europarecht der Universität Freiburg. Der Verein Alpenschutz hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Es gebe kaum Spielraum für Anpassungen und Änderungen am Verlagerungsziel, heißt es im Gutachten weiter. Im Jahr 2013 seien mehr als 1 Million Lastwagen durch die Alpen gefahren. Das liege weit über dem Verlagerungsziel. Die Umsetzung der Alpeninitiative, welche das Stimmvolk vor 20 Jahren angenommen hat, sieht vor, dass nur noch 650'000 Lastwagen pro Jahr die Alpen durchqueren dürfen. Die prorussischen Separatisten haben nach eigener Darstellung in der Ostukraine mit dem Abzug schwerer Waffen begonnen. Der Rückzug entspreche dem Friedensplan von Minsk und erfolge einseitig, sagte ein Sprecher der Separatisten gegenüber mehreren Nachrichtenagenturen. Beobachter konnten diesen Abzug der schweren Waffen bisher nicht bestätigen. In Kiew lehnte es ein Militärsprecher vorerst ab, die Waffen ebenfalls hinter eine im Friedensplan vereinbarte Sicherheitslinie zurückzuziehen. Man sei dazu erst nach einer 24-stündigen Waffenruhe bereit. 10 Großbanken geraten erneut ins Visier der US-Justiz. Diese untersucht den Edelmetallhandel der Banken, wie die Zeitung Wall Street Journal berichtet. Es werde überprüft, ob die Banken die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium manipuliert hätten. Betroffen sind offenbar auch die Schweizer Finanzhäuser UBS und Credit Suisse. Wenn es darum geht, im Interesse der Öffentlichkeit Missstände aufzudecken, dürfen Journalisten auch mit versteckter Kamera filmen. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das Bundesgericht habe mit seiner Verurteilung von 4 SRF-Journalisten das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. 2003 hatte eine Kassensturzmitarbeiterin zu Recherchezwecken das Gespräch mit einem Versicherungsberater mit versteckter Kamera gefilmt. Das Bundesgericht entschied, damit hätte sie gegen das Strafgesetz verstoßen. Mit ihrem Entscheid stellen die Richter in Straßburg nun die Meinungsfreiheit über die Privatsphäre des Gefilmten. Außerdem sei dieser nicht als Privatperson, sondern als Vertreter einer Berufsgruppe interviewt und ausreichend anonymisiert worden. Die Städte Zürich, Basel und Genf werden an der Weltausstellung in Mailand mit eigenen Auftritten Akzente setzen. Die drei Städte wollen an der Expo, die Anfang Mai eröffnet wird, nach eigenen Angaben eine innovative, nachhaltige, kulturelle und urbane Schweiz präsentieren. Verschiedene Organisationen kritisieren den Basler Auftritt, weil der Agrochemiekonzern Syngenta als Hauptsponsor unwidersprochen seine Strategie zur Ernährung der Welt darlegen könne. Die Schweiz thematisiert an der Expo in Mailand unter anderem die Bereiche Ernährung und Nachhaltigkeit. In der Schweiz haben 2014 mehr Paare geheiratet und es kamen mehr Kinder zur Welt. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Letztes Jahr wurden 82.700 Kinder geboren, 1,2% mehr als im Vorjahr. Gut 41.000 Paare haben geheiratet, 700 haben ihre Partnerschaft eintragen lassen. Gleichzeitig wurden weniger Ehen geschieden. Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Der Geburtenüberschuss, also die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen, stieg damit erstmals seit den 1990er Jahren auf über 20.000. Nationalrat Daniel Josic soll bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst für die SP des Kantons Zürich einen Ständeratssitz erobern. Seit dem Rücktritt von Emily Lieberherr im Jahr 1983 ist die Zürcher SP nicht mehr im Ständerat vertreten. Über den Vorschlag der Geschäftsleitung entscheiden die SP-Delegierten Mitte April an einer Nominationsversammlung. Die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar solle statt im Sommer im November und Dezember stattfinden. Das schlägt die Taskforce des Weltfußballverbandes FIFA vor. Den endgültigen Entscheid über den Termin wird das FIFA-Exekutivkomitee an seiner Sitzung vom 19. und 20. März fällen. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es mehrheitlich bewölkt. Besonders in der Nacht gibt es im Norden gebietsweise Schnee und unterhalb von 600 Metern regnet es. Morgen setzt sich aus Westen zunehmend die Sonne durch. Es gibt 5 bis 8 Grad. Im Süden steigt die Temperatur mit mäßigem Nordföhn auf bis zu 12 Grad.
Eigentlich ist klar geregelt, wie viele Lastwagen jährlich durch unsere Alpen fahren dürfen. Doch es sind jedes Jahr mehr als erlaubt. Deshalb können sich Bundesrat und bürgerliche Parteien jetzt vorstellen, die Höchstzahl neu auszuhandeln. Beim Verein Alpeninitiative, der seit Jahren für den Schutz der Alpen kämpft, läuten die Alarmglocken. Andrea Jacki.
Güter müssen von Grenze zu Grenze auf der Schiene durch die Alpen transportiert werden. So hat es das Schweizer Volk vor mehr als 20 Jahren beschlossen. Im Gesetz wurde daraufhin festgelegt, dass pro Jahr 650.000 Fahrten mit dem Lastwagen durch die Alpen gemacht werden dürfen. Das ist das Verlagerungsziel. 2013 waren es mehr als 1 Million Lastwagen. Dies sei verfassungswidrig, heißt es nun im Rechtsgutachten des Europa-Instituts der Uni Freiburg. Die Zahl 650.000 jedoch sei verfassungskonform. Und weiter, es gebe kaum Spielraum für Anpassungen oder Änderungen am Verlagerungsziel. Für den Präsident der Alpeninitiative, für John Pult, heißt das:
Dass der Bundesrat nicht einfach so an diesem quantitativen Ziel herumschrauben darf, wie es ihm gefällt, weil eben diese Zahl sich direkt ableitet aus Artikel 84 der Bundesverfassung.
Der Bundesrat will diese Zahl, diese 650.000 Lastwagenfahrten, überprüfen lassen. Er hat ein entsprechendes Postulat der FDP-Fraktion entgegengenommen und hat Wohlwollen signalisiert. Der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri erklärt, warum seine Partei das Verlagerungsziel in Frage stellt.
Wir haben in der Verkehrskommission zum wiederholten Mal Kenntnis davon genommen, dass das formulierte Ziel unrealistisch ist, nicht erreichbar. Und wir halten es für falsch, ein unrealisierbares Ziel im Gesetz festhalten zu wollen. Deshalb sind wir mit dem Bundesrat der Auffassung, dass dieses Ziel überprüft und neu formuliert werden sollte.
Jon Pult, Präsident der Alpeninitiative hingegen, will nicht am Verlagerungsziel schrauben, sondern Lösungen finden, wie es erreicht werden kann. Und diese Lösungen stünden sozusagen vor der Türe.
Zudem muss gesagt werden, dass wir ja nächstes Jahr das Herzstück der NEAT, nämlich den Gotthard-Basistunnel, eröffnen. 2019 eröffnen wir den Chenery-Basistunnel. Dann werden wir eine Kapazität haben auf dem Schienengüterverkehr, die sich heute niemand vorstellen kann. Dann noch zu behaupten, das Verlagerungsziel sei technisch, sei praktisch nicht machbar, ist einfach nicht wahr.
Schützenhilfe gibt es von Filippo Lombardi. Es sei nicht der Moment, über eine Änderung des Verlagerungsziels zu sprechen, sagt der CVP-Ständerat aus dem Tessin und verweist auf weitere Bauprojekte, die die Bahn für den Gütertransport noch attraktiver machen soll.
Man muss abwarten, bis die ganze NEAT in Betrieb ist, inklusive Verladeterminals in Italien und Deutschland und Zulaufstrecken. Und dann kann man sehen, ob diese Verlagerung zu 100% oder zur Hälfte erfolgt.
Nun rüstet sich der Verein Alpeninitiative also wieder. Nach 20 Jahren geht der Kampf für den Gütertransport per Bahn vielleicht bald in eine neue Runde.
Andrea Jacki. Es ist 19 Minuten vor 1 und so geht es hier im Rendezvous weiter. Russland zeigt sich versöhnlich, einmal mehr. Friedenstaube oder Wolf im Schafspelz, das besprechen wir mit unserem Korrespondenten in Moskau. Dann, Holzimporteur Pfirter aus dem Baselbiert ärgert sich über zu viel Bürokratie.
Es wird immer laufend mehr und man übertreibt. Ich glaube, das ist einfach eine generelle Tendenz. Man will sich überall absichern. Der gesunde Menschenverstand bleibt auf der Strecke.
Wie steht es tatsächlich mit der Regulierungsflut? Das fragen wir einen Experten. Und Information auf den Punkt gebracht.
Kalispera, meine guten Freunde. Etwas Unfassbares ist passiert. Die Griechen haben, und zwar gegen die ausdrückliche Anweisung Deutschlands, den linken Tsipras zum Ministerpräsidenten gewählt. Unglaublich!
Wer Satire-Sendungen schaut, weiß besser Bescheid. Davon können sich klassische Nachrichtensendungen eine Scheibe abschneiden. Bis jetzt sind sämtliche Friedensbemühungen für die Ostukraine im Sand verlaufen. Es wird weiter gekämpft und es ist fraglich, was das Friedensabkommen von Minsk wert ist. Über den Abzug ihrer schweren Waffen diskutieren Separatisten und die ukrainische Armee weiter. Unterdessen hat sich Russlands Präsident Putin in einem Interview zum Konflikt geäußert und gesagt, er denke und hoffe, dass es nicht zu einem größeren Krieg, einem apokalyptischen Szenario kommen wird.
Такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдет.
Er wolle keinen Krieg mit der Ukraine und sehe eine Chance für eine Normalisierung. Peter Giesling in Moskau. Meint er das ernst mit diesen versöhnlichen Tönen?
Ja, man sollte Putin vor allem an seinen Taten und weniger an seinen Worten messen. Das hat uns doch die jüngste Geschichte gelehrt. Ich denke, dem russischen Präsidenten Putin geht es im Moment vor allem um eine Atempause. Putin weiß, dass bei Kämpfen oder gar bei einer Einnahme der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol die Vereinigten Staaten von Amerika den Ukrainern Waffen liefern könnten. Man kann nun diese Waffenlieferungen beurteilen, wie man will. Ich habe den Eindruck, Putin hätte vor einem solchen Schritt Respekt und möchte das jetzt verhindern mit seinem jüngsten Friedensaufruf.
Sie sagen, man solle Putin an seinen Taten messen. Nun, schöne Worte. Werden denn auch Taten folgen oder was versteht Putin unter einer schrittweisen Normalisierung?
Nun, er hat in diesem Fernsehinterview vergangene Nacht vor allem eine internationale Anerkennung der Krim-Annexion gefordert. Nachdem vor allem der ukrainische Präsident Poroschenko ja erklärt hatte am Wochenende, man sei versucht, diese Halbinsel wieder zurückzuerobern, was ein Ding der Unmöglichkeit wäre in meinen Augen. Und dann hat Putin auch die Regierung in Kiew aufgefordert, konstruktive Beziehungen zu den Separatisten im Osten des Landes aufzubauen und deren Anliegen zu entsprechen. Das ist eine schwierige Geschichte natürlich für die Regierung in Kiew. Und das ist das, was aber Putin unter einer sogenannten Normalisierung versteht.
Wie sieht es denn momentan aus in der Ostukraine, Peter Giesling? Ziehen die Konfliktparteien die schweren Waffen ab? Werden weitere Gefangene ausgetauscht?
Gefangene sind bereits ausgetauscht worden, über 100 gegenseitig in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag. Und vor ein paar Stunden haben die Separatisten offenbar damit begonnen, schwere Waffen an gewissen Orten der Frontlinie zurückzuziehen. Die ukrainische Armee ihrerseits, die will noch abwarten. Dort heißt es, es sei auch in den letzten Stunden zum Teil noch massiv geschossen worden von den Separatisten auf Ziele der ukrainischen Armee. Man wolle eine Waffenruhe abwarten. Und ich denke aber, wenn sich diese Situation beruhigen sollte an den wichtigsten Konfliktlinien, dann werden auch die Ukrainer ihre schweren Waffen zurückziehen.
Im Interview hat Wladimir Putin ja auch die Ukraine aufgefordert, die Rechte und Interessen der Menschen in der Ostukraine zu schützen. Was meint er damit?
Er möchte, dass die ukrainische Regierung die Rentenzahlungen für die Pensionäre in der Ostukraine im Donbassgebiet wieder aufnimmt und dass auch den Leuten ein freier Zugang in die Separatistengebiete gewährt wird.
Könnte es auch bedeuten, dass die Ukraine sich einfach damit abfinden müsste, dass der Osten derzeit nicht mehr zum Land gehört?
Aus meiner persönlichen Sicht, ehrlich gesagt, das wäre wahrscheinlich die beste Variante für Kiew. Aber genau das will Putin nicht. Er spricht sich für eine sogenannte territoriale Einheit des Landes aus, mit Ausnahme der Krimhalbinsel. Er wehrt sich eben gegen eine Abtrennung der Ostukraine, weil Russland ja auch nicht für die Wiederaufbaukosten dort gerade stehen will. Und Putin ist eben daran interessiert, dass es dort im Osten des Landes eben Leute gibt an der Spitze der Regierung, die einen anderen Kurs fahren wollen als die Regierung in Kiew. Und er ist interessiert auch daran, eben, dass dort der Konflikt zumindest auf politischer Ebene eben weitergeht, weil er damit natürlich auch Einfluss nehmen kann, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und vor allem bündnispolitisch auf die Politik der ukrainischen Regierung in Kiew.
Danke für diese Einschätzungen. Das war unser Korrespondent Peter Giesling live aus Moskau. Fast schon gebetsmühlenartig fordern die Schweizer Wirtschaftsverbände die Politik auf, die Bürokratie abzubauen. Diese verursache unnötig hohe Kosten. In den letzten Wochen hat die Forderung wegen des starken Frankens neue Nahrung erhalten. Bei der Frage, was genau gemeint ist, bleiben Verbände und Unternehmen allerdings meist im Allgemeinen. Sehr viel konkreter wird der Unternehmer Daniel Pfirter. Der Holzimporteur aus Pratteln im Baselbiert ist genervt von den vielen Auflagen, die er erfüllen muss. Maren Peters hat sich zeigen lassen, welche Auflagen der Unternehmer als Schikane empfindet.
Eines Tages bekam Daniel Pfirter Post von der Gemeinde Pratteln, Abteilung Sicherheit und Dienste. In dem Brief fand sich eine lange Liste von Auflagen, die der Holzhändler erfüllen sollte. Pfirter, 52, Jackett, weißes Hemd und randlose Brille, erinnert sich noch genau an den Inhalt.
Wir müssen Pläne erstellen für den Anfahrtsweg der Feuerwehr, wo die Feuerlöscher sind, wo die Brandmeldeanlage steht. Und gleichzeitig wurde offeriert, dass die ganze Geschichte die Gemeinde ausführen kann für ungefähr 3.500 Franken.
Er habe sich sehr gewundert über diesen Brief, sagt der Chef der Sperag Jago AG, dessen leise Stimme keine Chance hat gegen die aufkreischenden Holzsägen im Hintergrund. Nicht, dass er kein Verständnis für Brandschutzauflagen hätte, sagt der Unternehmer und lässt den Blick über die meterhohen Sperrholzstapel in der Halle schweifen. Aber die örtliche Feuerwehr kenne sich eigentlich gut aus in seinem Lager.
Ich habe die Halle schon mehrmals zur Verfügung gestellt, dass die Feuerwehr hier üben kann, auch in unserem Interesse, dass sie wissen, wo was ist. Und plötzlich müssen wir da Pläne abgeben, damit die wissen, wo was ist.
Das mache keinen Sinn, findet Pfirter.
Wir haben dann gesagt, ja, wo ist da wirklich die rechtliche Grundlage, damit ihr das eigentlich so fordern könnt? Und dann hieß es das Feuerwehrgesetz vom Kanton Basel-Land. Wir haben dann gesagt, ja, unserer Meinung nach reicht das nicht.
Er schaltete einen Anwalt ein, der ein Schreiben aufsetzte. Seitdem habe er nichts mehr gehört von der Behörde.
Jetzt ist Ruhe. Also wir haben diese Pläne nicht gemacht.
Für Daniel Pfirter ist das kein Einzelfall. Der Familienunternehmer, der auch Vorstandsmitglied beim Verband Handel Schweiz ist, hat insgesamt 7 Holzhandelsfirmen in der Schweiz mit 160 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 115 Millionen Franken. Probleme mit bürokratischen Auflagen gäbe es immer wieder. Pfirters Lieblingsbeispiel sind die Sprinkleranlagen, also automatische Feuerlöschanlagen, die verhindern, dass sich ein ausgebrochenes Feuer zum Großbrand entwickelt. Schon das System sei fragwürdig, sagt er, denn die Gebäudeversicherungen überließen die Überprüfung der Sprinkleranlagen Firmen, die dann auch gleich den Reparaturauftrag bekämen.
Da geht man natürlich immer vom absoluten Top-Maximum aus und dann ist man da konfrontiert eben mit Sachen, wo man sagen muss, ich kann so nicht mehr arbeiten.
Bei seinem Tochterunternehmen im Aargau hätten die Prüfer eine ganz neue Sprinkleranlage verordnet.
Das hätte uns eine 250.000 gekostet. Aber wir hatten ja schon eine Anlage.
Pfirter wollte sich die Totalerneuerung nicht gefallen lassen. Die Behörden drohten daraufhin mit Betriebsschließung. Der Unternehmer ging wieder zum Anwalt. Erst da gaben die Behörden nach. Am Ende musste Pfirter nur die alten Sprinklerköpfe auswechseln, zu einem Bruchteil des ursprünglich angesetzten Betrages. Zwängereien wie diese kosteten Geld und Energie, klagt Pfirter. Beides würde er lieber in die Weiterentwicklung des Unternehmens stecken.
Es ist eben der Anwalt, der Geld kostet, es sind auch die Nerven. Man regt sich halt auf und denkt, ja, was wollen die schon wieder? Der ganze Betrieb ist wie schockiert, wenn man dann noch eine Androhung bekommt wegen Entzug der Betriebserlaubnis. Also ich meine, dort arbeiten Leute und die sind dann verunsichert, oder?
Viele Auflagen beim Arbeitsschutz oder Brandschutz seien zwar durchaus sinnvoll, sagt Pfirter.
Aber es wird immer laufend mehr und man übertreibt. Ich glaube, das ist einfach eine generelle Tendenz. Man will sich überall absichern. Der gesunde Menschenverstand bleibt auf der Strecke.
Weil es ihm irgendwann reichte, hat sich Pfirter als Landratskandidat der CVP aufstellen lassen. Sein Wahlkampfmotto: mehr Eigenverantwortung, weniger staatliche Eingriffe. Doch bei den Wählern konnte er sich damit nicht durchsetzen.
Maren Peters mit einem Bericht über den Holzimporteur Daniel Pfirter. Dieser beklagt sich über immer mehr Bürokratie. Ist das ein subjektiver Eindruck dieses Unternehmers oder nehmen die Regulierungen tatsächlich zu? Das habe ich Christoph A. Müller gefragt. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen und spezialisiert auf die Messung von Bürokratiekosten.
Also der Holzunternehmer wird subjektiv Recht haben, denn er ist wahrscheinlich in den Bereichen tätig, die besonders hohe Regulierungskosten verursachen. Wenn man es jetzt allgemein betrachtet, hat sich in den letzten 2 Jahren, zumindest gemäß neuem Bürokratiemonitor, die subjektive Belastung kaum verändert. Aber wir haben natürlich einzelne Wirtschaftsbereiche, die dann stärker betroffen sind, in denen neue Regulierungen gekommen sind. Und das wirkt sich dann natürlich auf den Unternehmer aus.
Und an welchen Auflagen stoßen sich die Unternehmer besonders?
Also gemäß den Berechnungen des Bundesrates, die er letztes Jahr für 15 Wirtschaftsbereiche in der Schweiz präsentiert hat, sind es 5, die mehr als 1 Milliarde Franken Kosten verursachen. Rechnungslegung, Revisionsrecht, Mehrwertsteuer, Arbeitssicherheit und Unfallschutz, Baurecht und Umweltrecht. Und unser Holzunternehmer, der ist natürlich jetzt in den Arbeitssicherheits-, in den Baurechtsthemen offensichtlich direkt mit dabei.
Um wie viel ließen sich denn die Kosten für solche Maßnahmen Ihrer Meinung nach senken?
Also man geht davon aus, dass in der Schweiz ungefähr so 1,7% des Bruttoinlandsprodukts Bürokratiekosten sind. Und die könnte man natürlich angehen. Das sind insgesamt Beträge über 10 Milliarden Franken. Der Gewerbeverband hat auch schon mal 50 Milliarden Franken ausgerechnet. Also das ist alles unser Reduktionspotenzial. Und der Bundesrat hat in seiner Messung letztes Jahr ja auch eine ganze Liste von Vereinfachungsvorschlägen vorgebracht. Das heißt, man hat genügend Ansatzpunkte, mit denen man anfangen könnte zu reduzieren.
Was wären denn Beispiele, wo man ansetzen könnte?
Also wenn dieses Thema Mehrwertsteuer nehmen, das ist ja sehr beliebt mit den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen.
Und politisch auch hoch umstritten.
Hoch umstritten, ja, aber es gibt ja auch den Vorschlag, einen Einheitsmehrwertsteuersatz. Und da könnten Sie natürlich schon, das müsste man genau rechnen, 500 Millionen bis 1 Milliarde Franken dann einsparen. Aber es gibt da viele Sonderinteressen und deshalb kann das politisch nicht durchgesetzt werden.
Gibt es auch Vorschriften, von denen Sie sagen würden, die können vielleicht auch einmal ein Vorteil sein? Nehmen wir die Klimaschutzmaßnahmen. Da werden die Unternehmen sozusagen gezwungen, in neuere Technologien zu investieren. Man schiebt also sozusagen die Innovation an. Das kann ja irgendwann auch wieder ein Vorteil sein.
Das kann ein Vorteil sein, wenn die Unternehmen dann auf ein verbessertes technologisches Niveau kommen und anschließend die Produkte dann auf dem Weltmarkt absetzen können. Bedingt natürlich, dass auf dem Weltmarkt oder andere Länder oder wichtige Abnehmerländer auch solche Regelungen einführen. Beispielsweise Kalifornien sind ja Vorreiter beim ganzen Thema Abgase, also Automobilabgase. Und da sehen Sie, woher jetzt die neuen Elektrofahrzeuge kommen.
Über alles gesehen, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann komme ich zur Ansicht, dass es eine einfache Lösung nicht gibt. Man kann vielleicht da und dort etwas schräubeln. Ist das richtig? Oder hätten Sie einen guten allgemeinen Vorschlag, um die Bürokratiekosten zu senken?
Also ein sehr wirksamer Vorschlag wäre, die Anzahl der Firmen, die von einer Regulierung betroffen sind, im Vorfeld möglichst genau zu fokussieren und zu beschränken. Wenn Sie 300.000 Firmen in der Schweiz mit einer Regulierung versehen, kostet es viel, viel mehr, als wenn Sie sich auf die 2.000 beschränken, für die es eigentlich gelten soll. Und das ist eigentlich einer der wirksamsten Ansätze, um die Kosten zu senken.
Sagt Christopher Müller, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen. Satireprogramme am Fernsehen sind lustiger als Nachrichtensendungen. Dafür braucht es keinen wissenschaftlichen Untersuchungen. Was die Wissenschaft herausgefunden hat, überrascht dann aber doch. Satiresendungen informieren auch besser und nachhaltiger als klassische Nachrichten- und Hintergrundsendungen. Fredrik Steiger berichtet.
Zunächst geht's diesmal in der John Oliver Show nur um junge Frauen in Badekleidern.
Girls, 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 everyone.
Doch dann kommt die Pointe.
One from nearly every state in the union, including Alaska.
Oh, including Alaska, yes.
Inklusive Alaska. Ganz beiläufig wird da die Botschaft transportiert. So lange gehört Alaska noch gar nicht zu den USA. Das bleibt auch bei jenen im Gedächtnis haften, die es nicht vorher schon wussten. Einprägsam auch das ultraknappe Resümee zur Griechenland-Krise in der Heute-Show des ZDF.
Kalispera, meine guten Freunde. Etwas Unfassbares ist passiert. Die Griechen haben, und zwar gegen die ausdrückliche Anweisung Deutschlands, den linken Tsipras zum Ministerpräsidenten gewählt. Unglaublich! Wissen Sie, was da passiert? Deutschland verliert die Kontrolle über Europa.
Und in weniger als 2 Minuten bringt der Fernsehsatire-Wutbürger Gernot Hassknecht das Problem mit dem sogenannten Islamischen Staat auf den Punkt.
Gernot Hassknecht erklärt den IS-Konflikt in 95 Sekunden.
So, Schnauze jetzt, ich habe nicht viel Zeit. Diese komischen Fusselfressen hier wollen uns alle umbringen, weil es noch so lange hin ist bis zu den 72 Jungfrauen.
Und wer Satire-Sendungen schaut, weiß einiges über das politische Geschehen. Diese Vermutung liegt nahe. Doch der Wissenschaftler Bruce Hardy von der University of Pennsylvania wollte es genauer wissen und kann nun in einer Studie nachweisen.
Specifically we looked at one type of knowledge and that was campaign finance. And we also looked at one specific.
Geht es zum Beispiel um die Finanzierung politischer Kampagnen, geht es um die Rolle des Geldes in der Politik, schneidet das Publikum der Satire-Sendung The Colbert Report klar besser ab. Es weiß besser Bescheid, kann anspruchsvolle Fragen präziser beantworten als Leute, die klassische Nachrichtenprogramme konsumieren.
Those who watched his show were more likely to answer correctly questions pertaining to.
Die Satiriker der Colbert Show freuen sich über die Lorbeeren.
I did a better job informing the public about campaign finance reform than every other news organization and CNN.
Zum selben Ergebnis kommt eine weitere amerikanische Untersuchung, diesmal von der University of Delaware. Hier schnitten jene, welche die John Oliver Show zum komplexen Thema Netzneutralität sahen, klar besser ab als jene, die sich in einer traditionellen Politiksendung darüber informieren ließen. Wissenschaftler Hardy sieht mehrere Gründe für den Befund.
They are more entertaining and entertaining leads to attention and attention leads to.
Satire-Sendungen sind unterhaltender als Nachrichtenformate. Der Unterhaltungs- und Spaßeffekt sorgt für Aufmerksamkeit und die erhöhte Aufmerksamkeit ist es, die das Behalten der vermittelten Information begünstigt. Dazu kommt, satirische Texte sind spitzer formuliert, man bemüht sich stärker, die Knackpunkte eines Ereignisses herauszuarbeiten. Hardy folgt daraus nicht, Nachrichtensendungen durch Satireprogramme zu ersetzen, der politischen Bildung zuliebe. Doch Lehren lassen sich schon ziehen. So sollten sich die Nachrichtenvermittler schlicht mehr Mühe geben bei der Aufbereitung ihrer Inhalte. Vieles käme zu dröge, zu lieblos formuliert daher, Faktum an Faktum aneinandergereiht.
The traditional news media could kind of tell a story.
Menschen lieben nun mal Geschichten, sagt er. Auch Informationssendungen müssen Geschichten erzählen. Die Art und Weise, wie ein Stoff vermittelt werde, entscheide darüber, was haften bleibe und was bloß vorbeirausche.
Ja, wir werden es uns merken. Das war ein Bericht von Freddy Gsteiger. Es ist kurz vor eins. Sie strebt nach mehr Freiheit und Freizeit, die Generation Y. Die Karriere steht für viele Junge nicht mehr im Vordergrund und Arbeit muss vor allem Spaß machen. Was das für die Arbeitswelt bedeutet, darüber sprechen wir gleich im Tagesgespräch im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Jedes Jahr fahren zu viele Lastwagen durch die Schweizer Alpen. Dies verletze die Verfassung, heißt es in einem Rechtsgutachten, das der Verein Alpenschutz in Auftrag gegeben hat. Bei der Umsetzung der Alpeninitiative gäbe es kaum Spielraum für Anpassungen des Verlagerungsziels. In Brüssel prüfen Experten der EU eine Liste von Reformvorschlägen der griechischen Regierung. Die Reformen sind die Voraussetzung dafür, dass Griechenland für weitere 4 Monate Finanzhilfe erhält. Am Nachmittag wollen die Finanzminister der Euro-Länder die Reformliste beraten. Die prorussischen Separatisten haben nach eigener Darstellung in der Ostukraine mit dem Abzug schwerer Waffen begonnen. Das ukrainische Militär will seine schweren Waffen erst nach einer 24-stündigen Waffenruhe abziehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.